Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie riskant sind Forschungskooperationen mit China? Dieser Frage ist ein europäischer Rechercheverbund nachgegangen. Antworten auf diese Frage gibt es gleich hier in Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Hallo. Durch die Globalisierung wurde der Wunsch, aber auch der Druck, sich international in Wissenschaft und Forschung zu vernetzen, größer. Doch manche Formen der Zusammenarbeit bergen auch Risiken. Zum Beispiel dann, wenn deutsche Forschende eng mit chinesischen Forschenden kooperieren, die wiederum der chinesischen Volksbefreiungsarmee nahestehen und nicht ausgeschlossen werden kann, dass die gemeinsame Grundlagenforschung nicht nur zivil, sondern auch zu militärischen Zwecken genutzt wird. Wie groß diese Gefahr ist und wie Forschungseinrichtungen damit umgehen, das hat ein europäischer Rechercheverbund unter der Leitung der niederländischen Investigativplattform Follow the Money untersucht, mit dabei Korrektiv, Süddeutsche Zeitung und auch der Deutschlandfunk und damit mein Kollege Sebastian Engelbrecht, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Engelbrecht, können Sie mal Beispiele nennen? Wie sieht eine eher problematische Forschungszusammenarbeit aus, die der chinesischen Seite womöglich Expertise liefert, die für militärische Zwecke missbraucht werden kann?
Problematisch ist natürlich jede Zusammenarbeit mit chinesischen Militäruniversitäten, zum Beispiel der wissenschaftliche Austausch europäischer Universitäten mit der National University of Defense Technology. Die untersteht direkt der Zentralen Militärkommission, dem höchsten militärischen Führungsorgan der Volksrepublik China. Diese chinesische Universität ist bekannt für ihre Forschung zu Supercomputern, zu autonomen Fahrzeugen und Hyperschallraketen. Und an dieser Militäruniversität wird in einem speziellen Forschungszentrum auch zu sogenannten Dual-Use-Basistechnologien geforscht, etwa über Robotik und künstliche Intelligenz. Dual-Use, was bedeutet das? Das heißt, dass das Forschungsergebnis sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden kann. Oft geht es da um Grundlagenforschungsprojekte. Und wir haben jetzt in diesem Rechercheverbund herausgefunden, dass seit dem Jahr 2000 mindestens 230 wissenschaftliche Aufsätze entstanden sind. Und zwar in der Zusammenarbeit zwischen deutschen Forscherinnen und Forschern und dieser chinesischen National University of Defense Technology. Und beteiligt an diesen Forschungen sind vor allem die Uni Hamburg, das Max-Planck-Institut, die Uni Magdeburg und die Uni Bonn. An der Uni Bonn wird etwa über das maschinelle Sehen, über Robotik und künstliche Intelligenz geforscht. Das sind natürlich Forschungsbereiche, die auch für China von allergrößtem Interesse sind. Und es handelt sich, das muss man jetzt aber dazu sagen, nicht um vertraglich vereinbarte Forschungskooperationen. Wir können aber belegen, dass hier ein Personal- und Wissenstransfer zwischen der Bonner Uni und der chinesischen Hochschule stattfindet durch die gemeinsamen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Was sagt denn beispielsweise die deutsche Forschungsgemeinschaft dazu, die ja Forschungsanträge der Unis und Forschungseinrichtungen sich anschaut, bewilligt und sie dann mit zum Teil sehr großen Summen auch fördert?
Die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG beruft sich auf funktionierende Prüfmechanismen. Die Präsidentin der DFG, Katja Becker, beteuert:
Ich kann von vornherein sagen, militärisch relevante Forschung ist von der DFG-Förderung ausgeschlossen, grundsätzlich ausgeschlossen.
Und Frau Becker zählt die Abwehrinstrumente der DFG auf gegen militärische Nutzung der Forschungsprojekte durch chinesische Partner. Da gibt es einen Kodex zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Da gibt es einen Ausschuss zum Thema, speziell zu diesem Thema, der gemeinsam von der DFG und der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Leopoldina eingesetzt wird. Und es gibt extra eine DFG-Kommission für Ethik in der Forschung.
Und wie groß ist dieses Vertrauen in all diese Sicherheitsmechanismen, die jetzt die DFG ja nun so darstellt, ja auch außerhalb der DFG, sage ich mal?
Da sind Zweifel angebracht, diesen Instanzen wirklich vollkommen zu vertrauen, denn die vielfältige Zusammenarbeit deutscher Forscherinnen und Forscher mit chinesischen Militäruniversitäten, die konnten wir ja nachweisen. Und außerdem hatten wir im Rahmen dieser Recherche auch Kontakt zu deutschen Sicherheitskreisen. Und die sind bestens informiert darüber, dass sich die kommunistische Führung Chinas ganz besonders für das Wissen in den Bereichen wie IT, Luft- und Raumfahrttechnik, Agrartechnologie, künstliche Intelligenz interessiert. Und sie warnen, dass die im Grundgesetz verankerte Forschungsfreiheit, die ja eben in Deutschland gilt, dass die Wissenschaft zu einem besonders einfachen Ziel chinesischer Interessen machen kann.
Was heißt das denn für künftige und auch bestehende Forschungskooperationen? Kommen die jetzt auf den Prüfstand? Werden künftig chinesische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in sensiblen Forschungsbereichen gar nicht mehr eingebunden womöglich?
Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine steht jede Zusammenarbeit mit autokratischen Regimen in Frage und damit eben auch die Zusammenarbeit mit chinesischen Militäruniversitäten. Kai Gehring von den Grünen stellt deshalb tatsächlich die Frage, ob es mit diesen Kooperationen weitergehen kann. Gehring ist immerhin Vorsitzender des Bildungsausschusses des Bundestages.
Wenn wir wissen, wie offensiv die Militärpolitik Chinas im südchinesischen Meer gegenüber seiner Nachbarn ist, dann kann man bei der Militärforschung in bestimmten Bereichen nicht miteinander kooperieren und muss sehr klar schauen, dort, wo es nicht verboten und ausgeschlossen ist, zu fragen, ist es ethisch vertretbar?
Im Ukraine-Krieg habe sich gezeigt, sagt Gehring von den Grünen, wie schnell Deutschland die Wissenschaftskooperation mit anderen Ländern auf Eis legen könne. Also Zusammenfassung, es ist Zeit, dass in der Politik jetzt mal offen geredet wird über dieses Thema, bevor es zu spät ist.
Ja, und wir werden das weiterhin beobachten. Informationen und Hintergründe von Sebastian Engelbrecht aus dem Rechercheteam des Deutschlandfunk. Er hat gemeinsam mit zahlreichen anderen europäischen Medien problematische Forschungskooperationen zwischen Deutschland und China untersucht. Einen guten Überblick dazu gibt es auch auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Der Lehrkräftemangel in Deutschland ist, wenn man so will, auch bei uns in Campus und Karriere leider ein Dauerthema. Heute blicken wir nach Thüringen, denn dort hat der Mangel inzwischen ein Ausmaß erreicht, mit dem sich ein Vater nicht länger abfinden will. Er ist vor Gericht gezogen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard mit der ganzen Geschichte.
Markus Geithners Sohn geht in die erste Klasse der Grundschule in Schmalkalden in Südthüringen. 23 Stunden Unterricht sollte er pro Woche haben, aber das klappt nicht. Nicht nur manchmal, sondern nie.
Und von vornherein haben wir da nur 19 Stunden gehabt, also 4 Stunden weniger. Das ging dann weiter, dass durch Krankheiten, und da nehme ich explizit Corona aus, durch normale Krankheiten ging es dann weiter runter, dass wir in manchen Wochen nur 12 Unterrichtsstunden hatten.
Geithner ist Klassenelternsprecher und nimmt die Schule selbst in Schutz. Die Lehrer täten ihr Bestes.
Von vornherein immer versucht man sich immer noch auf Deutsch und Mathe zu konzentrieren, also auf die Hauptfächer.
Die Schule plant die Stunden, für die keine Lehrer da sind, gar nicht mehr ein. Ethik, Religion, Englisch, Sport, Musik, Schulgarten fänden kaum statt. Geithner will das nicht hinnehmen und hat, nachdem alle Diskussionen, Aufrufe, Briefe an Politiker, vermittelnden Gespräche nichts gebracht haben, gegen das Land geklagt. Auf vollen Unterricht und damit Chancengleichheit für seinen Sohn.
Wir hatten ein Erörterungsgespräch, wo wir durch die Richterin eingeladen worden sind. So nach Aussage war von der Richterin, dass alles nachvollziehen kann, was wir Eltern hier für ein Problem haben und auch mit dem Unterrichtsausfall, aber dass momentan da nicht viel zu machen ist und dass eine Eilklage, dass sie das erst ab 50% Unterrichtsausfall sieht.
Ob er nun weiterklagen will, überlegt Markus Geithner noch. Er habe schließlich noch nie jemanden verklagt und teuer sei es auch. In der Schule selbst will man sich nicht äußern. Zu sehr sind die Nerven aufgerieben, zu groß die Belastung. Auch das Schulamt will sich nicht äußern und verweist auf das Bildungsministerium. Das kennt Geithner schon.
Das ganz große Problem ist die Verantwortungsdiffusion. Gerade in der Bildung schiebt es der eine auf dem anderen.
Andere Elternvertreter können ihn gut verstehen, auch wenn sie selbst nicht vor Gericht ziehen. Kathleen Henkel, Schulelternsprecherin und Mutter eines Sohnes in der 2. Klasse, kann sich noch gut erinnern, als ihr älterer Sohn in dieselbe Grundschule ging. Damals gab es den vollen Unterricht und zusätzliche Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag. An beides sei kaum noch zu denken. Der Lehrermangel ging so weit, dass zu Schuljahresbeginn eine Klasse für eine Woche komplett zu Hause bleiben musste. Und zwar ausdrücklich nicht wegen Corona.
Weil einfach die Aufsichtspflicht, die Beschulung, nicht mal die Betreuung, wir reden teilweise gar nicht mehr über Beschulung, wenn wir uns treffen in der Elternschaft, sondern wir reden über Betreuung, nicht mehr zu gewährleisten war und die Klasse zu Hause bleiben musste.
Und das alles an einer Grundschule. Bei Schülern also, die schon durch Corona ihre Schule, ihre Lehrer und Mitschüler kaum kennen. Der Bildungsminister Helmut Holter von der Linken kann an der Grundschule Schmalkalden aber auch Positives erkennen.
Wir müssen ehrlich sagen, dass wir den Mangel verwalten.
Schaden für die Grundschüler in Schmalkalden kann Holter aber nicht erkennen.
Also die Frage ist, ob bei den nicht gegebenen Stunden trotzdem die Lehrplanziele erreicht werden können. Und die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die dort an dieser Schule im Einsatz sind, tun alles dafür, dass die Ziele erreicht werden, sodass also der Schüler daraus keine Nachteile hat.
Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht, auch wenn immer wieder Lehrer von anderen Schulen nach Schmalkalden abgeordnet werden und die Stundenzahlen der Hortnerinnen erhöht wurden.
Also das Tischtuch ist einfach zu klein und wir ziehen an allen Ecken und Kanten an diesem Tischtuch und der Mangel ist eben da.
Jedes Jahr gehen in Thüringen 1200 Lehrer in den Ruhestand, aber nur 750 werden mit dem Studium fertig. Sie können sich ihre Dienstorte aussuchen und bleiben meist in den größeren Städten. Auf dem Land, vor allem im Süden, sinkt die Zahl der Lehrer dagegen Jahr für Jahr. Die Regierung in Erfurt versucht es mit Werbekampagnen, mit Zulagen für diejenigen, die aufs Land gehen. Mit bislang mäßigem Erfolg. Die CDU fordert Studienseminare auch auf dem Land. Der Lehrerverband will Garantien schon für Studienanfänger, dass sie nach erfolgreichem Studium einen Referendariatsplatz bekommen. Und nach dem Referendariat sofort einen Arbeitsvertrag. Ehe andere Bundesländer zuschlagen. Zuvor aber soll er das Land endlich ehrlich zugeben, wie viel Unterricht wirklich ausfällt. Tim Reukauf, Sprecher des Jungen Lehrerverbandes, hat mal nachgerechnet. 9% des Unterrichts würden nach der Statistik des Bildungsministeriums thüringenweit ausfallen. Das Ministerium selbst aber spricht immer nur von 4%. Eben auch, weil Stunden, die wegen Lehrermangels gar nicht erst geplant werden, nicht als Ausfall gelten.
Und das ist der Punkt, wo wir sagen, da muss sich das Bildungsministerium ehrlich machen und wirklich jetzt sagen, wie viele Unterrichtsstunden fallen aus, wie viele fallen ersatzlos aus.
Aber wie überall beim Thema Unterrichtsausfall heißt es auch in Thüringen, wir können uns keine Lehrer backen.
Zwei Jahre lang wurden in vielen Bundesländern Kinder eingeschult, ohne dass sie eine sogenannte Schuleingangsuntersuchung durchlaufen haben. Die führen eigentlich Ärztinnen und Ärzte der Gesundheitsämter meistens so circa 6 Monate vor der Einschulung durch. Denn dann ist noch etwas Zeit, um zum Beispiel motorische oder sprachliche Defizite bei den Kindern durch bestimmte Förderangebote auszugleichen. Ich habe vor dieser Sendung mit Jakob Maske gesprochen. Er ist Mediziner und kritisiert als Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, dass diese Untersuchungen wegen Überlastungen der Gesundheitsämter so lange ausgefallen sind.
Das ist natürlich so, dass während der Pandemie viele andere Aufgaben anfielen und das kann man vielleicht für den Anfang der Pandemie dann auch noch verstehen, dass die Schuleingangsuntersuchungen ausfallen. Aber nun ist das ja schon eine ganze Weile her und nun fallen die Schuleingangsuntersuchungen schon zum dritten Mal sehr häufig aus. Etwas unterschiedlich in den Bundesländern, aber doch noch sehr durchgängig. Und das ist natürlich gar nicht mehr gut zu erklären, weil es eben auch gesetzlich vorgegeben ist und weil sich daraus eben einige Probleme ergeben.
Also wir reden jetzt auch von den Schuleingangsuntersuchungen, die jetzt noch stattfinden müssten für den kommenden Jahrgang.
Richtig, auch da gibt es massive Probleme in den verschiedenen Bundesländern, diese zu nahezu 100% durchzuführen. Viele haben Raten, die bei 40-50% liegen und das ist natürlich nicht ausreichend.
Wie wichtig sind diese Untersuchungen aus Ihrer Sicht?
Die Schuleingangsuntersuchung ist aus vielerlei Sicht eine wirklich wichtige Untersuchung. Es ist die einzige Untersuchung, die einen kompletten Jahrgang vollständig untersucht und erfasst. Dazu gehört also tatsächlich der statistische Teil dieser Untersuchung, der erfassen kann, ob Kinder zum Beispiel gut geimpft sind. Also wir können anhand der Schuleingangsuntersuchung, die zum Beispiel in Berlin das letzte Mal 2017 ordentlich dokumentiert wurden und ausgewertet wurden, können wir feststellen, wie viele Kinder wirklich zum Masern geimpft wurden. Und es ist natürlich interessant, hat das Masernschutzgesetz einen Effekt gehabt? Sind unsere Kinder inzwischen besser geschützt oder eben nicht? Müssen wir noch weiter arbeiten? Diese Aussagen können wir nicht mehr treffen, weil eben vernünftige Daten dazu seit 2017 nicht mehr vorliegen. Es hat aber auch natürlich den Aspekt, den direkten Aspekt auf die Schulen. Natürlich gibt es Kinder, die für die Schule noch nicht geeignet sind und zurückgestellt werden müssten. Das passiert im Moment mit diesen Kindern in der Regel nicht mehr, wenn es nicht aufmerksame Erzieher oder Eltern gibt, sondern die kommen einfach in die Schule und ausbaden müssen das dann letztendlich die Pädagogen, also die Lehrer, die mit diesen noch nicht schulfähigen Kindern arbeiten müssen, weil sie eben auch nicht zurück in die Kindertagesstätten, in die Kindergärten geben können.
Nun laufen die Untersuchungen ja wieder an. Welche Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich denn bei den Kindern beobachten, die ja wegen Kitaschließungen auch schon lange zu Hause bleiben mussten? Also Sie selbst führen ja auch diese Untersuchungen in den Schulen nicht durch, aber Sie sehen ja viele Kinder auch in Ihrer Praxis.
Na, wir sehen die Kinder natürlich zur Vorsorgeuntersuchung U9, also mit 5 Jahren. Und die kann man auch bis 5,5 Jahre durchführen. Also man sieht die Kinder schon auch relativ zeitnah vor der Schule. Und wir sehen eben, dass wir tatsächlich Kinder haben, die teilweise zu Hause nicht mehr gut gefördert wurden, motorisch nicht gut gefördert worden sind, aber auch kognitiv nicht gut gefördert worden sind. Und wir sehen Kinder, die stundenweise vor Bildschirmen gesessen haben, weil eben die Eltern sie beschäftigen mussten und nicht wussten, wie sie anders beschäftigen sollen. Hier sind natürlich auch wieder die Kinder betroffen, die in bildungsfernen Familien aufwachsen. Hier sehen wir besonders schwere Fälle von eben Bildschirmabhängigkeiten. Das führt natürlich auch wieder dazu, dass die Kinder immer dicker werden, dass die Adipositasrate deutlich ansteigt, dass die Kinder sich weniger bewegen und dadurch auch natürlich motorisch schlechter aufgestellt sind. Das macht sich alles bemerkbar, das können wir inzwischen auch in Daten fassen und insofern sind das natürlich auch Dinge, die die Schuleingangsuntersuchungen betreffen und dort auch erfasst werden müssten.
Aber interessant ist natürlich auch die U-Untersuchung, die Sie gerade erwähnt haben, die ist ja rein freiwillig. Die Schuleingangsuntersuchung ist verpflichtend. Also insofern kann bei dieser Schuleingangsuntersuchung eben kein Kind durchs Raster fallen, oder?
Richtig, genau das ist es. Wir haben eben die vollständige Untersuchung eines gesamten Jahrgangs, wo fast gar kein Kind tatsächlich nicht erfasst wird. Das ist natürlich wirklich das Interessante an dieser Eingangsschuluntersuchung und insofern tatsächlich auch nicht zu ersetzen durch eine Vorsorgeuntersuchung bei uns Kinder- und Jugendärzten.
Warum die Schuleingangsuntersuchungen wichtig sind und wieder zu 100% stattfinden sollten, darüber habe ich mit Jakob Maske gesprochen, Selbstmediziner und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Bildung für nachhaltige Entwicklung, abgekürzt auch BNE genannt, klingt ja erstmal ziemlich abstrakt. Diesen Ansatz haben sich die Vereinten Nationen vor bald 20 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Doch wie wird der eigentlich am besten mit Leben gefüllt, dieser Ansatz? Tatsächlich haben sich da schon einige Bildungseinrichtungen und Initiativen auf den Weg gemacht. Damit die mehr Aufmerksamkeit bekommen und so Nachahmer und Nachahmerinnen finden, haben die UNESCO-Kommission und das Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu einen Preis ausgelobt und in Berlin verliehen. Christine Watti war für uns dabei.
Am Ende ging es vor allem um die Wurst, genauer um die Leberwurst. Laudator Ralf Kaspers brachte die Sache mit der Nachhaltigkeit als Bildungsziel auf einen interessanten Punkt.
Und genau dieses Leberwurstprinzip, das auch für Menschen
und meinte mit dem Leberwurstprinzip, dass in der Hundeerziehung die Leberwurst ablenkt von ungeliebten gesunden Beigaben im Futter. In Analogie dazu also, so Kaspers, jubeln auch die besten Projekte die Sache mit der Nachhaltigkeit dem Publikum ganz nebenbei unter.
Ja, die Leberwurst war ein sehr stimmiges Bild.
Befand dann auch Staatssekretär Jens Brandenburg, der für die verhinderte Bildungsministerin Stark-Watzinger den Abend begleitete.
Das hat in der Tat sehr deutlich gemacht, dass wir oftmals auch schwierige, komplexe Themen wie zum Beispiel den Klimawandel, Globalisierung und solche Fragen sehr anschaulich machen können, wenn die Lernorte stimmen.
In 4 Kategorien, Lernorte, Multiplikatoren, Bildungslandschaften und Newcomer, wurden 10 Preise verliehen, dotiert mit je 10.000 Euro.
Die Spannung steigt.
Für die Lernorte ging unter anderem das Klimahaus Bremerhaven mit Auszeichnung von der Bühne, das den Besuchern virtuelle Weltreisen ermöglicht, um die Sache mit der Nachhaltigkeit auch global zu verstehen. Das Netzwerk N hat sich als Multiplikator der großen Aufgabe verschrieben, Hochschulen zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Jorin Meyer und Bianca Ludwig.
Und das machen wir, indem wir Studierende ausbilden, ihre jeweiligen Hochschulen zu transformieren.
Das ist eher so ein Ding, dass wir auf jeden Fall immer wieder versuchen, genug Studierende zu finden, die auch ganz oft ehrenamtlich mitarbeiten und dass diese studentischen Initiativen und so weiter unterstützt werden. Dafür versuchen wir halt auch eben genau solche Gelder wie heute zu benutzen.
Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer blickte am Ende sichtlich zufrieden auf die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger.
Was mich sehr für diesen Preis vereinnahmt, ist die Ausstrahlung. Und das ist zwar eine globale Aufgabe, aber sie beginnt vor Ort. Und deshalb ist es so wichtig, deutlich zu machen und Mut zu machen bei Projekten, die funktionieren, die begeistern, die überzeugen, die kreativ sind, zu sagen, kommt, ihr dürft abschreiben, macht mit.
Abschreiben im Sinne von Ideen kopieren, das gilt natürlich auch für die Institutionen. Gefragt nach der Bedeutung des Preises, betonte Kambis Gawami, Preisträger für Grenzenlos, das ausländische Studierende mit Berufsschulen in Deutschland vernetzt, dass Preise vor allem Zugang schaffen können.
Wir sprechen ja von einem Einrichtungen, die nicht unbedingt schnell veränderbar sind. Aber wenn ein Schulleiter, eine Schulleiterin erfährt, aha, da kommen Leute, die sind auch schon mal gewürdigt worden, das öffnet Türen.
Das ist uns wichtig, mit einem solchen Preis diese Sichtbarkeit zu stärken und ihnen natürlich vor Ort auch mehr Rückenwind zu bekommen.
Bestätigt auch Staatssekretär Brandenburg. Eine kleine bittere Pille, trotz viel Leberwurst, muss dann aber doch noch geschluckt werden. Nicolas Klaasen vom UPenn, dem Jugendpanel zur Vermittlung von BNE, beschrieb trotz der Generationsoffenheit des Preises ein nicht unwesentliches allgemeines Nachhaltigkeitsproblem.
Man hat da schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, so hier, ihr seid doch die Jugend, jetzt müsst ihr da mal auch anpacken, obwohl wir ja eigentlich nicht diejenigen sind, die es verbockt haben in dem Sinne. Da kann man natürlich auch sagen, so auch auf diesem Preis, um da mal ein bisschen kritischer drauf zu gucken, so warum müssen wir als Jugendliche jetzt hier quasi so den kreativen Input bringen, warum kommt das nicht von jemand anderem? Und ich finde das eine sehr gute Sache, dass wir das machen konnten und so, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, dann nehmen wir das auch gerne wahr. Aber ich würde eigentlich gerne zu einem Punkt kommen, wo das dann auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder sich da auch für verantwortlich fühlt.
Eigentlich standen an einem Gymnasium in Bremerhaven Abiturprüfungen an, doch dann fielen am Morgen Schüsse. Das ist zur Stunde bekannt. Diese Informationen kann ich Ihnen geben. Ein bewaffneter Mann verletzte eine Beschäftigte der Schule. Daraufhin wurde ein Notfallplan der Schule ausgelöst. Rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte hatten sich daraufhin in Klassenräumen eingeschlossen. Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Und zum Motiv ist noch nichts bekannt. Am Nachmittag soll es allerdings eine Pressekonferenz geben. Die Schülerinnen und Schüler konnten inzwischen das Gebäude unverletzt verlassen. Und damit, mit diesem Informationsstand, endet heute unsere Sendung von Campus und Karriere. Am Mikrofon bedankt sich Regina Brinkmann für ihr Interesse.